Ich lese uns eine Bibelstelle, die ist eigentlich so bekannt, und wir sind ja in einer Phase dieser Weltgeschichte angelangt, dass eigentlich noch der unbedarfteste Gläubige inzwischen erkannt hat, dass wir uns dem Ende der Endzeit nähern, und jeder Bibelleser weiß, dass vor allem die Bibel dreht Kreise, dass die letzte Zeit geprägt sein wird, gemeintlich von zwei großen Strömungen. Unser Herr Jesus hat es in der Offenbarung, in den Sendschreiben, uns als Schlusspunkt gegeben bei den Sendschreiben. Und das ist Laodicea und Philadelphia. Immer war es klar, man hat gesagt, Philadelphia ist die wahre Gemeinde, kleine und reine Herde. Laodicea ist die abgefallene Christenheit. Ich denke, das ist unstrittig. Man sieht auch, wenn man das sich genau ansieht, Laodicea hat völlige Verblendung. Sie merkt überhaupt nicht, was mit der Welt und ihr los ist. Sie sagt, sie ist reich, bedarf überhaupt nichts. Philadelphia, die wahre Gemeinde, sieht, sie hat nur eine kleine Kraft. Aber sie weiß, der Herr bringt sie durch. Diese Dinge sind eigentlich unstrittig, und ich möchte uns eigentlich aus den zwei Sendschreiben zuerst nur eine Passage lesen aus Offenbarung 3, und zwar von 7 bis 10. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, sehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen, denn du hast deine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Und dann erklärt die Bibel weiter, dass man seine Krone festhalten soll, dass man eine gute Säule, ein fester Pfeiler im Haus Gottes sein soll und ähnliches. Also die klassische Darstellung der guten, bewahrten Gruppe von Gläubigen in der Endzeit. Und hier steht etwas, die Bibel sagt, dass die Stunde der Versuchung über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und das steht im Griechischen, das Wort Perasmus. Und dieses Wort hat eigentlich eher den Charakter als Prüfung. Es ist eigentlich eine Prüfung. Es ist nicht nur Versuchung, sondern Prüfung. Und natürlich, wir wissen das, in der Endzeit auch ein Stück Gericht. Und das Gericht fängt am Hause Gottes an. Und ich denke, es ist einfach immer wieder wichtig, dass man sich die Eckpfeiler zu Gemüte führt. Wir haben letztendlich kurz nach der Urgemeinde der Zerfall der Christenheit, in dem der Sakramentalismus, der Frühkatholizismus, alle diese Dinge aufkamen, parallel schreckliche Verführungen, erste 4 Jahrhunderte war alles da. Ich denke hier an die Gnosis, eine reine Hirn- und Erkenntnissache, wo keine Praxis mehr hatte. Ich denke hier an Origenes, der schon furchtbare Dinge gelehrt hat, und auch an die, sagen wir, Vorläufer der späteren Pfingstbewegung. Alle diese Dinge waren eigentlich schon da in den ersten 4 Jahrhunderten. Und am Schluss hattest du im Mittelalter die Entwicklung so weit abgeschlossen, dass sich der Katholizismus in der ähnlichen Form, wie wir sie heute kennen, schon weit entwickelt hatte. Und dann kamen natürlich immer wieder von Gott die Gnadenzeiten, Aufbrüche. Wir denken an die Reformation, wobei hier natürlich die Frage ist, was hier das Echte war. Man darf hier nicht vergessen, was für eine Rolle die gesunde Täuferbewegung hatte, die sicher am ehesten das von Gott Gewollte war. Genauso Pietismus, aber auch Aufbruch der Brüderbewegung, Heiligungsbewegung, ganz wichtig, wo 1875 über ganz Europa kam, wo Schlachter dazugehört hat, Elias Schrenk, aber auch der damalige klarstehende Methodismus, alle diese Dinge, die waren da. Und dann kam langsam aber sicher von Gott her, der ja Hesekiel 36 bis 39 erfüllt, kam langsam aber sicher die Zuwendung und die Zubereitung seines auserwählten Volkes Israel. Die Bibel sagt ja in Römer 11, dass Israel praktisch letztendlich nur ein Stück zurückgesetzt ist, bis dass die Vollzahl der Heide beieinander ist und dass dann ganz Israel gerettet wird. Und das geht in Stufen. Ich möchte mal zwei zentrale Stufen nochmals nennen, sind uns ja alle bekannt, 1948 Gründung des Staates Israel. Die Bibel sagt in der Prophetie immer wieder, wenn du siehst, zum Beispiel wenn du den Feigenbaum siehst, und Israel hat ja vier große Symbole, der Feigenbaum, Israel mit der Landesverheißung, der Ölbaum, Israel, der Patriarchen, der Weinstock, Israel, das die ganze Verheißung hatte, und der Dornstrauch, leider der Teil vom abgefallenen Israel, das der Antichrist hervorbringen wird. Und die Bibel sagt, wenn du den Feigenbaum siehst, also der Staat Israel, dass hier wieder ein Staat entsteht, wie das Land eingenommen wird, dann ist die letzte Zeit. Vor allem dann Lukas 21, wo ganz klar sagt, die Zeit der Heide geht zu Ende, wenn Jerusalem zurückerobert wird, was 1967 geschehen ist. Jetzt ist interessant, alles, was hier uns heute plagt, diese ganze Digitalisierung, die Veränderung der Welt, die wir uns nachher noch ansehen, das ist um das Jahr 67 rum geschehen, von 66 beginnend. Man muss das sich mal ganz einfach vorstellen, was hier alles passiert ist. Der erste Satellit ist hochgeschossen worden. Die Satanskirche wurde gegründet. Alle diese Dinge. Es kam die Beat, die Rockwelle. Es kam die Drogenwelle. Es kam die völlige Verseuchung der Jugend. Es kam letztendlich die Unmoral auf unterschiedlichster Ebene. Es kam dann der Terrorismus in Deutschland, Bader-Meinhof, es kamen alle diese Dinge. Und irgendwann ist dann etwas geschehen, für uns alle fast unbemerkt. Das andere ist alles bekannt. Etwas Unbemerktes, wie unter der Oberfläche sich das prophetisch erfüllte, was unser Herr Jesus uns in Matthäus 24, 12 angekündigt hat, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Und zwar in einer Art und Weise, dass die Liebe zum Herr Jesus erkalten wird. Langsam aber sicher ist eine Gesetzlosigkeit unter der Oberfläche geschehen. Parallel von der Gesetzlosigkeit in der Welt kam der Abfall der Christenheit. Dann langsam hast du gesehen, wie das, was die ganze Prophetie zeigt, dass ein antichristlicher Weltstaat, eine antichristliche Einheitsreligion entstehen wird, dass das langsam mit ganz kleinen Schritten so installiert wurde, dass die Leute gar nichts merkten, auch die Gläubigen. Es hat sich unter der Oberfläche langsam entwickelt. Du hast plötzlich eine Gleichschaltung der Medien. Mainstream nennt man das heute. Das heißt ganz einfach, es werden alle gleichgeschaltet, ob es stimmt oder nicht stimmt, und meistens ist es so, dass dann auch die Unwahrheit, nicht immer, die gefährlichste Lüge ist ja immer noch die Halbwahrheit, wo ein Teil stimmt, ein Teil nicht stimmt, dass man dann einfach Dinge verschweigt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht nur schlimm, was man öffentlich lügt, sondern was viel schlimmer ist, was eine Lüge darstellt, wenn man Dinge einfach verschweigt. Dann langsam habe ich in meinem Beruf hautnah miterlebt, die Entwicklung eines einheitlichen digitalen Zahlungssystems, die digitale Bilderwelt kam. Zu meiner Zeit, ich hatte noch ein Telefon mit einem Kabel, mit so einem normalen Hörer, und da hatte ganz, ja, nicht wenige, aber doch nicht jeder ein Telefon. Heute läuft jeder rum, der gerade auslaufen kann, der hat ein Smartphone in der Hand. Die Bilderwelt treibt die Leute völlig um. Du hast Leute, die sich vollständig verändert, auch psychisch. Und hier sieht man etwas, dieser antichristliche Zeitgeist treibt die Leute alle in die Digitalisierung hinein. Und das merken die Gläubigen nicht, das ist das Schlimme, aber auch die Welt merkt es nicht. Du wirst vollständig digitalisiert, parallel dazu im Geistlichen die Abschaffung der Ordnung Gottes, alles was Gott ganz klar gesagt hat, Mann, Frau, auch über Sexualität, über Ehrlichkeit, über, dass man sich der Obrigkeit unterordnet, dass man sich auch den Ältesten unterordnet, das alles löst sich auf. Das Erkaltet der Liebe zum Jesus geht parallel dazu, man dient nicht mehr ihm, sondern man dient letztendlich mehr den Menschen, man will, dass den Leuten gefällt und lauter solche Dinge. Und die Welt, die ändert sich so schnell und niemand hat gemerkt, dass das letztendlich etwas ist, das nicht mehr ist wie früher. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, das auch nie mehr so werden wird. Wir haben derzeit eine Veränderung, die ist so radikal und so total, wie man sich nichts vorstellen kann. Und das, was hier in der Offenbarung 1 steht, dass Gott der Vater seinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus, das alles gegeben hat, dass er es wiederum durch den Engel seinem Knecht Johannes bekannt gemacht hat. Und da sagt die Bibel ganz klar, was rasch geschehen soll, das Wort, oder unversehens bald, das Wort heißt Tachy und heißt eigentlich im Griechischen schnell. Das heißt, es geht nicht darum, dass, was die meisten, die die Bibel nicht kennen, falsch verstanden haben, dass die Offenbarung jetzt schon zur Zeit des Johannes gleich schnell sich letztendlich erfüllen soll, sondern da meint die Bibel was anderes. Tachu, da kommt unser Tachometer her, meint, dass die Abläufe der Offenbarung relativ schnell sich erfüllen. Und das sehen wir. Und dann sagt die Bibel natürlich auch in Matthäus 24 in der ganzen Prophetie, und dort bringt sie dann die apokalyptische Reiter in Prosa-Form, das heißt in anderer Form. In der Offenbarung wird es dann wieder in 6 deutlich genannt. Sie redet vom weißen Reiter, vom Antichristen, der alle verführt. Ich habe es ja schon mal erklärt, dass die Krone im Lateinischen Corona heißt, wobei ich das jetzt nicht überbewerten möchte. Sondern da ist dann etwas, wo man ganz sachlich sich vergegenwärtigen muss. Das geht alles blitzschnell. Und jetzt kommt das Problem, was mir heute wichtig ist bei dieser geistlichen Betrachtung. Man darf nicht menschlich reagieren. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man im Volksmund. Der Mensch will immer das, was er hat, dass es erhalten wird. Und jetzt kommen wir plötzlich zum Problem. Die Bibel sagt ja, in der großen Prophetie, auch bei Daniel, dass das Römische Reich praktisch am Schluss da sein wird. Und das Römische Reich, dieses große Weltreich, das schon zur Zeit Jesu war und auch zur Zeit des Paulus. Paulus und Petrus sind Märtyrer geworden unter den römischen Kaisern. Und als Paulus schrieb, man soll sich der Obrigkeit unterordnen, da war Nero, eines der größten Scheusale von Kaiser im Römischen Reich, an der Macht. Und dieses Römische Reich wird wieder kommen, sagt die Bibel, oder wird da sein. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Jeder, der sich in der Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß, dass das Römische Reich Prinzipien hatte. Ordnung, also da war manches gut, aber es hatte vor allem ein Prinzip. Brot und Spiele, panem et circenses. Das heißt, man hat die Leute bei Laune gehalten, indem man ihnen zu essen gab und denen ihnen letztendlich aus Vergnügen gab. Und solange sie das hatten, waren sie zufrieden und haben alles geschluckt. Und das ist jetzt bei uns über viele Jahrzehnte aufgebaut worden. Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft, wie es noch nie eine gab. Wir haben eine Mediengesellschaft mit Spielen, wie es noch nie eine gab. Es gibt Leute, die sind süchtig. Man sagt, dass der Großteil, der sich mit diesen Medien beschäftigt, in eine gewisse Sucht hineinkommt, die ist nicht, sagen wir, harmloser wie Alkohol oder Tabak oder ähnliches, sondern es ist furchtbar. Es geht sogar so weit, dass manche sagen, dass in den christlichen Kreisen, ich weiß es jetzt aus Amerika, kann aber in Deutschland genauso sein, dass 50% mit der Pornografie verseucht sind und da süchtig sind. Das heißt, man kann sich das nicht vorstellen. Es wäre früher gar nicht möglich gewesen, weil es die Medien so nicht gab. Das heißt, wir haben heute eine Verseuchung über das Bild, Offenbarung 13, die Bibel sagt, das Bild wird alles beherrschen, beziehungsweise das Bild wird nachher zur großen Falle. Das ist jetzt meine Interpretation, dass alles vorher schon von dem beherrscht wird, sieht man ja ganz klar. Und daneben prophezeit sie Entwicklungen wie Seuchen, siehe Corona, siehe andere Dinge. Man muss mal gucken, wie viel Seuche es hatte, wie viel Erdbeben, wie viele Dinge, wo alle prophezeit sind. Wenn das passiert, sagt die Bibel, dann ist die letzte Zeit. Aber die Bibel redet weiter dann auch von Krieg, von Aufständen, von Hungersnöte. Wenn du jetzt plötzlich, egal durch was, den Leuten das wegnimmst, ihren Urlaub, die Gastronomie, du kannst nicht mehr essen gehen, du kannst nicht mehr einkaufen, wie du willst. Es verändert sich alles. Die Gemeinde verändert sich. Die Gemeinde kann sich nicht mehr versammeln, wie sie will. Die Gemeinde, die ganz klar, zum Beispiel, das wissen wir aus Russland, sich rigoros als Fremdling auf Erden verstanden hat und drum zum Beispiel die echte Gemeinde in Russland sich auch nicht registrieren lassen hat, hier im Westen, die jetzt zu registrieren, wegen der kleinen, Anführungszeichen, kleine böse, hinterhältige Seuche namens Corona, wegen diesem im Vergleich zu anderen Dingen noch nicht weltbewegende Dinge. Es ist kein Ebola und es ist kein Pest und es ist sonst nichts. Obwohl es schlimm genug ist, aber es ist nicht so schlimm, wie manche Dinge das jetzt benutzen. Also es wird das so dargestellt, dass man bestimmte Dinge machen kann. Und jetzt plötzlich kann man auch die Gläubiger registrieren. Jetzt plötzlich sind die Gläubiger bereit, Dinge zu tun, die undenkbar sind. Wir haben immer wieder betont beim Abendmahl, ein Kelch. Man kann dann aus einem Kelch eingießen, dass, wenn man groß ist wie wir, aber zum Beispiel, dass man dann Abendmahl mit Schnapsgläsle macht, das war undenkbar für die Gemeinde Jesu. Jetzt in dieser Corona-Krise geht das alles. Es geht, dass man sich registrieren lässt. Es geht absolut alles. Man macht jeden Kompromiss. Man liefert sich im Staat aus, man liefert sich falsche Lehre aus. Es ist alles vollkommen einfach. Das ist die Gemeinde Jesu. In der Welt wird alles geschluckt, dass man panem et circenses, dass man wieder das hat, was man will. Und inzwischen ist es so, man darf das ja nicht vergessen, Europa ist an und für sich das Herzstück des alten Römischen Reiches. 1957 wurde Europa gegründet mit den römischen Verträgen. Und jetzt kommt etwas, diese Heimsuchung. Mich hat zum Beispiel schockiert, dass die Gläubigen nicht einmal wissen, was eine Heimsuchung ist. Diese Heimsuchung, diese Prüfung, Stunde der Versuchung, sagt die Bibel, die hier jetzt beginnt, die über den ganzen Erdkreis, da steht Ökumene, das ist die Zivilisation, kommt. Diese ganze Heimsuchung führt zu einer völligen Veränderung der westlichen Welt. Sie führt dazu, dass der Wohlstand weggeht. Sie führt dazu und wird dazu führen, dass die Medien weggehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, es wird schon lange Zeit, zum Beispiel vom Amt für Katastrophenschutz, eine Broschüre verteilt, dass man sich versorgen soll, weil die Versorgung nicht mehr klappen würde. Wohl, die sagen 14 Tage, ich glaube, das viel zu kurz ist, und sagt die Leute ganz klar, was sie tun müssen. Sie warnt die Leute und jetzt plötzlich kommt etwas, da gab es ein Buch, das hieß Blackout, habe ich ja schon mal erklärt, wo einfach dann plötzlich der Strom weg ist und wenn kein Strom mehr da ist, das muss uns mal klar sein. Man kann natürlich jetzt den Kopf in den Sand strecken und sagen, oh, das will ich alles gar nicht hören, wenn es kommt, ist noch schlimm genug. Aber das ist nicht das Problem, sondern die Bibel sagt, wir sollen wachen und beten. Zum Wachen gehört auch, diese Dinge richtig zu beurteilen. Und dieses Panem et circenses kann man zerstören, indem man zum Beispiel ganz einfach die Versorgung blockiert, indem man die Medien blockiert. Wenn du keinen Strom mehr hast, dann hast du keine Heizung mehr. Wäre jetzt im Winter schlimm. Im Sommer nicht so. Aber dann kannst du nicht mehr kochen. Die Toilette wird ein Problem, weil die Wasserspülung auch nicht mehr geht. Du kannst nicht mehr tanken, weil es alles mit, was mit Benzin zu tun hat, elektrisch hochgepumpt wird. Die ganze Hygiene geht kaputt. Und da hat dieser Mann, wo das Buch geschrieben hat, der beschreibt zum Beispiel, dass die Krise ab dem 6. Tag furchtbar wird. Und wenn du mal die Leute das alles wegnimmst, wenn sie dann auch kein Internet mehr haben, da gibt's dann auch kein Internet mehr, da gibt's kein Fernseher mehr, da gibt's vielleicht noch Radiosendungen von der Obrigkeit, drum sagt man ja, du sollst schon Kurbelradio haben und solche Dinge. Aber es gibt alles das, was die Leute als ihren Lebensinhalt gesehen haben. Der Teufel hat ihnen Götzen geschaffen. Der Teufel hat ihnen eine Welt geschaffen, wo sie den Herr Jesus nicht brauchen. Sie brauchen keine Bibel. Sie brauchen nicht unseren Herrn Jesus. Sie brauchen gar nichts. Und sie haben ja panem et circenses. Sie haben einen vollen Kochtopf und sie haben ihre Medien, ihre Spiele. Und plötzlich hast du nichts mehr. Wie mir jemand sagte, er hat in seinem Leben noch nie ein Buch gelesen. Die Leute können teilweise gar nicht mehr Bücher lesen, weil sie psychisch nicht mehr in der Lage dazu sind. Sie sind zerrüttet von den Medien. Und wenn das alles zusammenbricht, und für mich war wieder interessant, dass vor circa 4 Wochen der Zollernalbkurier regionales, größeres Blatt, dass dieses Blatt ganz klar geschrieben hat, der Blackout könnte kommen, der steht vor der Tür. Dann wird eine Woche oder so später beschrieben, wie in Texas, Bibelgürtel, genau das geschehen ist und gerade noch glimpflich abgeht. Dann wird immer wieder darauf hingewiesen, dass das kommen könnte. Leute aus der regionalen Regierung, also aus den Landesregierungen, gerade die Leute, die für den Katastrophenschutz zuständig sind, sagen klipp und klar, dass dieser Blackout kommt, ist ohne Frage, nur wissen wir nicht wann. Dann wird alles zusammenbrechen, dann ist auch die Versorgung weg. Und dann bricht auch die Anarchie los. Es gibt immer wieder Leute, die haben auf das alles hingewiesen. Es gibt immer wieder Leute, die haben prophetisch auf diese geistlichen Zustände hingewiesen. In der Welt gab es Reporter, die haben darauf hingewiesen. Man hat sie nicht gehört. Man hat gesagt, das sind Verschwörungstheoretiker und das sind Spinner. Ist er? Das Ding ist einfach. Die Bibel muss sich erfüllen und die Endzeit muss sich erfüllen und sie wird sich erfüllen. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang. Die Bibel sagt, es gibt nur Laodicea. Oder es gibt Philadelphia. Laodicea sagt, ich bin reich. Ich bedarf gar nichts. Offenbarung 3. Philadelphia sagt, ich habe eine kleine Kraft, die sich ihrer Schwäche bewusst. Aber jetzt sagt der Herr Jesus etwas für Laodicea, sagt er. Durch das, dass du mich nicht brauchst, durch das, dass du sagst, du hast genügend, du hast alles, wir haben doch alles, oder? Wir haben doch wunderbare Versammlungssäle, wir haben doch Veranstaltungen, wir haben doch Medien, wir haben doch Bücher ohne Ende, wir haben Bibel, jeder kann eine Bibel kaufen, wir haben doch alles, wir haben doch alles. Wir haben doch viele Verkündigungen, wir haben interessante Vorträge. Sagt er, das führt dazu, dass die Liebe zum Jesus erkaltet und dass letztendlich dieser Wohlstand bewirkt, dass man keine Widerstandskraft gegen die Gesetzlosigkeit hat, die ja der Teufel parallel dazu installiert, dass alles, was Gott verboten hat, plötzlich kommt, dass Gesetzlosigkeit per Gesetz sogar installiert wird. Und wenn das alles da ist, dann ist die Gesetzlosigkeit der Normalzustand, die Liebe der Gemeinde erkaltet. Und Herr Jesus sagt dann ganz klar, für ihn heißt es, das ist etwas, das eckelig ist, er wird es ausspeien, weil es lau ist. Philadelphia ist gerade das Gegenteil. Er sagt, für Philadelphia, also für die Gemeinde, die hier geöffnete Augen hat, auch sieht, was hier abläuft, auch sich treu zu den geistlichen Prinzipien hält, diese Gemeinde, die hat was ganz anderes. Sie hat letztendlich vom Herrn eine geöffnete Tür. Er öffnet ihr Türen und die andere schließt er sie, aber er schließt auch Philadelphia Türen, wo sie nicht durchgehen soll. Er öffnet Türen, wo sie durchgehen soll. Und letztendlich sagt er, er wird sie bewahren, weil sie sein Wort und vor allem das Wort vom Herrn auf ihn, also dass er sich voll auf ihn verlässt, letztlich bewahrt hat. Aber jetzt kommt natürlich etwas. Wir haben hier ganz klar zwei Gegenüberstellungen, und zwar einmal die menschliche Schiene und einmal die göttliche Schiene. Also kann ich wirklich menschlich alles regeln? Kann ich alles organisieren? Bruder hat mich draufgebracht durch eine Frage. Was ist eigentlich der Unterschied von dem, der nichts merkt? Was ist der Unterschied von dem, der in der Endzeit umfällt, alle Prinzipien über Bord wirft, auch klare Lehre, wo wir dafür gekämpft haben, bis aufs Blut, einfach aufgibt, klare Absonderung, die Bibel fordert, plötzlich als sektiererisch nennt und sich da dagegen stellt? Was ist da dahinter, da man die biblischen Prinzipien aufgibt und sagt, der, wo die hat, ist verdreht und wir sind richtig, die wir alle Türen öffnet? Wo kommt das her? Ich habe es am Anfang gar nicht erkannt. Aber vielleicht, bevor wir uns dem ganz massiv zuwenden, noch schnell Matthäus 16,3, dass das klar ist. Schon zur Zeit von unserem Herrn Jesus war das der Normalzustand bei bestimmten geistlichen Menschen, die behauptet haben, sie sind geistlich, Pharisäer, Sadduzäer. Da steht in Matthäus 16,3, ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und krieg kein, sagt der Herr ganz klar, nur das Zeichen Jonas. Das heißt, schon da war es normal, damit die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Jetzt kommt natürlich das Problem. Wo erkenne ich die Zeichen der Zeit? Wisst ihr, wir sind inzwischen so weit, dass wir nur noch glauben, wenn du studiert hast, wenn du einen Doktortitel hast, wenn du einen Professortitel hast, wenn du eine Kapazität hast, wenn du einen Namen hast, dann bist du ein Durchblicker. Kennt die Bibel überhaupt nicht. Sie sagt, das ist hoch vor der Welt, das ist nichts vor Gott. Wir haben etwas vergessen, dass eigentlich die gesamte Erkenntnis, die gesamte Erleuchtung und auch das ganze biblische Verständnis eine Offenbarung Gottes ist. Paulus sagt klipp und klar, meine Lehre ist nicht von Menschen, die haben dem nicht die anderen Apostel beigebracht. Dann hätte die eine Bibelschule aufgemacht, hätte das denen beigebracht oder ein theologisches Institut. Sondern Paulus sagt, er war vollkommen, insgesamt beschreibt die Bibel, circa 3 Jahre verschwunden. Und in der Zeit hat auch Gott zu ihm geredet, hat sich ihm geoffenbart, hat ihm letztendlich alles Geistliche enthüllt, dass er diese gewaltige Erkenntnis hatte, die er dann die Gemeinde der Heiden mitgeteilt hat. Das heißt, er öffnet, und darum sagt die Bibel, er öffnet das Verständnis, er erleuchtet mich. Und wenn ich den Herr Jesus nicht mehr brauche, dann kommt automatisch, das ist immer so, im Vakuum stößt immer die falsche Kraft rein, wenn du den Herr Jesus nicht brauchst, dass er dir alles zeigt, er dir alles offenbart, dann kommt automatisch die menschliche Schiene, dann denkt man menschlich. Und die Bibel sagt einmal im Jakobus 3, irdisch, seelisch, dämonisch, das ist das Menschliche. Dann wirst du vom Teufel verführt. Zum Beispiel Offenbarung 5, da sagt die Bibel was ganz klar. Und zwar, da wird der Löwe aus dem Stamm Juda, das geschlachtete Lamm der Jesus, dargestellt. Und die Bibel sagt, es geht um dieses Buch, das mit 7 Siegeln versiegelt ist. Ihr wisst ja, wie die Siegel geht. Die Siegel ist die Grundoffenbarung. Und dann bricht ja der Herr Jesus die Siegel auf. Und zum Beispiel aus den Siegeln geht die Posaune hervor. Aus den Posaunen die Zornschale. Also man sieht es, das ist ineinander verkapselt. Siegel ist der Überbegriff. Und aus denen gehen die dann hervor. Und wenn der Herr Jesus das nicht öffnet, da steht nämlich ganz klar, dieses Buch ist mit 7 Siegeln, also göttlich versiegelt, 7 die Zahl Gottes. Dann sagt die Bibel ganz klar drin, niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte dieses Buch zu öffnen. Das heißt, du kannst keinerlei Offenbarung, keinerlei saubere, biblische, durchschlagende, wirkende Erkenntnis haben, wenn sie der Herr Jesus nicht in dir wirkt. Das ist ja der Irrtum der Menschen. Sie glauben mit ihrem Hirn, mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Belesenheit, können sie das alles erschließen. Wisst ihr, ich habe das früher erkannt, ich habe schon oft erzählt, ich habe ja teilweise 50 Kapitel Bibel im Tag gelesen. Das ist nicht der Grund, dass ich geistliche Dinge verstanden habe, sondern das ist so, das geistliche Verständnis kam bei mir durch die Offenbarung Jesu Christi. Und das ist bei jedem echten Gläubigen so. Und die Bibel sagt hier, niemand kann die Siegel öffnen. Und dann in Vers 5, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones unter 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hat die 7 Hörner, 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Es kam und nahm das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron lag. Er bricht die Siegel. Er allein kann es brechen. Und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Wisst ihr, und wenn die Gemeinde Jesu als Ganzes nicht zurückkehrt, dass sie alles von ihm erwartet, die ganze Offenbarung, dass sie aufhört, menschlich zu denken, sondern das alles nimmt als Gericht Gottes über eine abgefallene Welt. Wisst ihr, ich sage es euch ehrlich, ich habe geglaubt, dass nicht so glimpflich abgeht wie Corona. Ich habe also war immer überzeugt, dass das Nächste, was kommt, ein Weltkrieg ist. Ihr glaubt doch nicht, dass ich Millionen von Kindern abtreiben kann, dass ich Sterbehilfe machen kann, dass ich Alte töten kann, dass ich letztendlich gegen alle von Gott gegebene Schöpfungsordnungen, Mann, Frau, gegen alles verstoßen kann, alles Sexuelle, dass ich alle diese Gräuelsünde, die Gott ein Gräuel sind und Gräuel ist nicht harmlos, dass ich die tun kann auf der ganzen Welt und Gott es Angesicht lästern kann. Wisst ihr, und man lästert seinen Sohn, unseren Herrn Jesus überall. Das ist furchtbar, was hier auf dieser Welt geschieht. Wisst ihr, zum Beispiel im Islam wagen sie nicht was zu lästern, aus einem ganz einfachen Grund, da haben sie Angst. Die Welt ist auch noch feig. Aber das letztendlich, dass der Herr Jesus lästert und gegen Gott geht, Gott ist unendlich geduldig und gütig und barmherzig und von großer Güte. Aber es gibt einen Punkt, wenn du den überschreitest, sagt die Bibel, gibt es kein Zurück. Und ich habe mich schon lange gewundert, dass Gott nicht schon vorher das Gericht ausgelöst hat und diese Welt gerichtet hat. Dass nicht Feuer und Schwefel schon lang gefallen ist. Jetzt macht's Gott mit Corona. Er schickt eine Heimsuchung. Er schickt ein Gericht. Er gibt uns diesen antichristlichen Kräften dahin. Was nicht heißt, dass nicht am Schluss trotzdem der Krieg steht. Wisst ihr, ist auch interessant, dass Trump, wenn ich es richtig im Kopf habe, unter Trump gab es keinen Krieg. Dass jetzt plötzlich wieder Leute dran sind, unter denen ihre Vorgänger gab es fast die schlimmsten Kriege. Dass das jetzt wieder der Fall ist. Es kann blitzschnell ein Weltkrieg da sein. Aber es kann blitzschnell Hungersnot da sein. Das kennen wir ja alles gar nicht. Hungersnot muss nicht über einen Krieg kommen, kann über einen Krieg kommen, kann auch über so ein Blackout kommen, dass es keinen Strom mehr gibt, keine Versorgung mehr gibt. Das heißt, es passieren hier jetzt Dinge, wo Gott uns an die Kandare nimmt. Wisst ihr, und jetzt müssen wir Entscheidung fällen. Wollen wir Laodicea sein? Ich bin reich. Ich kann alles selber. Ich habe selber Erkenntnis. Ich kann alles selber machen. Gemeint Jesu meine ich jetzt. Die Welt wird in diesem Gericht nur ein Entweder-Oder haben. Entweder sie wendet sich zu Gott oder sie fährt in die Hölle. Aber unsere Situation, die der Gemeinde Jesu, die ist ganz anders. Das Gericht beginnt im Haus Gottes. Da ist das ein Gericht aus Gnade, wo er die Gemeinde aufwecken will. Und jetzt ist die Frage, sind wir Laodicea, dass wir sagen, wir sind reich und machen weiter so, oder beginnen wir uns vom Herrn Jesus zu demütigen und durch ihn vor seinem Gott und Vater und bekennen, dass wir gar nichts können? Dass auch das, was wir haben, dass es alles bloß Gnade war und dass wir es nehmen müssen, wie er es gibt. Wisst ihr, was ist, wenn eine Verfolgung kommt, wenn jetzt die Leute schon so durchdreht, wenn nicht einmal Verfolgung ist? Ja, wisst ihr, was denkt ihr, was dann als erstes abgeht? Und da ist halt die Frage, bin ich Philadelphia, dass ich glaube, er muss mir die Türe öffnen. Wenn er die Türe öffnet, dann kann ich durchgehen. Wenn er schließt, werde ich nicht durchgehen. Er wird mich bewahren, weil ich sein Wort bewahre. Er wird mich bewahren, weil ich mich auf ihn letztendlich verlasse, ausharre auf ihn. Das sind die Verheißungen, glaube ich die. Und er wart alles von ihm und nicht von den Menschen. Jetzt können wir sagen, ja, dann ist ja relativ einfach, dann kann ich ja alles ganz genau ablesen, wenn die Siegel zu Posaune, wenn die Posaune zu den Zornschalen, dazwischen die sieben Donner, wenn das alles abläuft, kann ich ja alles berechnen. Eben gerade nicht. Gott hat es gewusst, wie wir Menschen sind. Wenn er uns die Gelegenheit gegeben hätte zu berechnen, dann hätten wir ihn völlig ausgeschalten. Dann hätten wir gesagt, ich sehe ja alles, ich weiß ja alles, ich kann ja alles. Er hat so gemacht, dass auch die großen Endzeitpropheten alle geirrt haben. Das Wort Endzeitprophet war jetzt sarkastisch. Die Endzeit geglaubt haben, minutiös auslegen zu können, können sie nämlich nicht, weil es die Stelle gibt in Offenbarung 10. Und mit dem haben wir heute massiv zu tun. Da sagt die Bibel, Vers 4, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht auf. Es gibt sieben Dinge, die Bibel sagt nicht einmal Gerichte. Die sieben Donner können Gerichte sein, können aber auch Entwicklungen sein. Das sagt sie nicht. Sie sagt, es gibt sieben Donner, die niemand weiß. Das wurde auch nicht aufgeschrieben. Da kann also auch niemand kommen und sagen, Gott hat mir die sieben Donner geoffenbart. Das gibt es nicht. Sondern Gott hat die sieben Donner, und zwar interessanterweise so gesetzt, nach meinem Verständnis, bevor die Entrückung ist, damit man überhaupt nichts erkennen kann. Das heißt, ich bin tief überzeugt, dass wir schon in Donnergerichten drin sind. Ich würde mich nicht wundern, ich weiß es nicht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn auch Corona eines dieser Donnergerichte wäre. Wisst ihr, und interessant ist, die antichristliche Kreise sagen, muss die Weltbevölkerung halbieren, und die Bibel sagt, die Weltbevölkerung wird halbiert. Also alle diese Dinge, die hier geschehen, die werden noch schrecklich werden. Und jetzt ist halt die Frage, wisst ihr, wie reagiere ich? Und was mich tief erschüttert hat, ich habe auch ihr seelsorgerlich Erfahrungen mit anderen Gläubigen, die sich das sagen ließen. Wenn du zum Beispiel in solche Situationen, wo eventuell die Obrigkeit gegen dich geht oder wo ich Leute ergreift, auch Gläubige, wo du einfach angegriffen wirst oder wo es dir schlecht geht, wenn du hier die Nerven verlierst, bist du verloren. Ist interessant, was Gott mit Salomo macht. Er lässt ihn Bücher schreiben. Er lässt ihn aber auch Bücher schreiben in seinem Versager, wo er die Enttäuschung des Laodicea-Christen zeigt, wo er die Enttäuschung des Menschen, der sich nicht auf Gott, sondern auf den Menschen verlässt, darlegt, das Buch der Prediger. Und dort steht in Prediger 10, Vers 4, wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Das heißt, wir brauchen Gelassenheit. Also wenn das alles um uns herum zusammenbricht, sobald wir die Panik bekommen, sind wir erledigt. Wir müssen gelassen sein. Wir müssen letztendlich hier ruhig sein. Wir müssen uns bewusst sein, es gibt hier nur 7 Donner. Wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, ob jemals diese Situation, die wir hatten in der westlichen Welt, diese Wohlstandsgesellschaft, diese vollkommene freie Versammlungsszene, ob die jemals wiederkommt. Wir wissen das alles nicht. Wir haben keine Ahnung. Sondern wir können nur vor ihm stehen und unsere Häupter zu ihm erheben, dass er die Türe öffnet, dass er die Türe schließt und auf ihn uns völlig verlasse. Und ein Schlüssel ist unsere Gesinnung. Ich habe das lange nicht erkannt, das ist jetzt das, was ich vorher angeführt habe. Und zwar in 1. Korinther 1, 10 sagt die Bibel, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keinerlei Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Das steht im griechischen Wort, das heißt nous. Und das wird ganz oft benutzt, das ist meine Grundhaltung, mein Grunddenken, meine Grundeinstellung, meine Grundgesinnung. Und diese Gesinnung spielt eine ungeheure Rolle bei dieser Gelassenheit, bei dieser richtigen Herzenshaltung und bei diesem richtigen Herzenszustand in der Endzeit. In 1. Korinther, da wird dann nochmal erklärt, ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man sich letztendlich darauf verlässt, wie unsere eigene Gesinnung ist. Auch in Römer 12, 2 sagt die Bibel, wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen, sondern unsere Gesinnung, unseren Sinn, unsere Einstellung, unsere innere Haltung erneuern lassen. Versteht ihr? Ich versuche es mal ganz einfach mit Hebräer 11, 1 zu erklären. Da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das Wort, das hier steht, Hypostasis, das meint letztendlich eine Verwirklichung, eine Realisierung. Das heißt, ich bin so überzeugt, so zuversichtlich, dass ich es tue, dass ich es realisiere. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt leider etwas, ich sage es nicht gern, aber es gibt etwas, du kannst vollkommen klar wiedergeboren sein. Du kannst ein Gotteskind sein. Du kannst hingegeben sein. Und kannst ihm Herr Jesus auf den Altar legen. Kannst bereit sein, ihm von ganzem Herzen, ganzer Seele zu dienen. Aber jetzt gibt's Dinge, das habe ich bei mir erlebt, wenn du überfallartig mit Problemen konfrontiert wirst, die du nicht siehst. Plötzlich bist du in einer Situation, wo du nicht weißt, was du tun musst. Und die Bibel sagt, wer vom Fehltritt, Paraptomata, das sind Fehltritte im Sinne von, dass es Sünde sind, wo du einfach überrollt wirst, wo du, so wie Paulus in Römer 7 sagt, das nicht tust, was du willst. Wenn diese Dinge auf mich zukommen und ich nicht von der Gesinnung her gewappnet bin, also vorbereitet bin, dann werde ich überrollt. Und ich bin überzeugt, dass in der Endzeit ganz wichtig ist, dass das, was hier die Bibel moniert, dass ich mit meiner Gesinnung mich erneuern lasse, soll Römer 12, 2, und dass ich hier vollständig sauber sein soll, dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt, dass ich richtig reagiere, diese Gelassenheit behalte, vor Gott in Ordnung bin. Gesinnung wird oft negativ in der Bibel genannt, dass sie nicht gut ist beim Gläubigen, aber sie ist auch positiv ein ungeheurer Schutz. Das heißt, wenn ich richtig reagieren will, wenn ich Philadelphia sein will, wenn ich Offenbarung 3 realisieren will, dass ich mich auf den Herr verlasse, nur erwarte, dass er die Türe öffnet, nur erwarte, dass er mich bewahrt, erwarte, dass er mich erleuchtet, erwarte, dass er mir die Erkenntnis gibt, alles von ihm erwarte, dann muss ich zugeben, dass ich selber das nicht habe. Dann brauche ich Jakobus 1, 5 und 6, dann brauche ich Weisheit, dann muss ich bitten, wie ein kleines Kind, um Weisheit, ohne Zweifel, dass er mich erleuchtet und mir die Weisheit gibt. Und dann muss ich auch bestimmte Positionen von der Gesinnung her so erneuern lassen von ihm. Dann muss ich in der stillen Zeit sagen, Herr, erneuere bei mir jeden Teil meiner Gesinnung, den ich brauche, um in der Endzeit Widerstand leisten zu können. Zum Beispiel, ich zeige es einmal hart, es gibt Dinge, da musst du klipp und klar sagen, das werde ich nicht tun, egal was in der Endzeit passiert. Wisst ihr, es haben große evangelikale Institutionen Verträge unterschrieben, also mir ist jetzt einer bekannt, ein ganz massiver, wo dann letztendlich vereinbart wurde, dass man nichts gegen Rom sagt. Wisst ihr, das muss klar sein. Solche Dinge macht ein wahrer Gläubiger nicht. Ein wahrer Gläubiger geht nicht übers Geschriebene hinaus. Ein wahrer Gläubiger hält sich das Wort. Wisst ihr, wenn die Bibel was klipp und klar sagt, der sagt nicht, ha ja, jetzt müssen wir auch lieb sein und jetzt müssen wir das machen wegen der Situation, sondern er sondert sich ab, wo die Bibel Absonderung fordert. Das ist auch so ein Punkt, wo plötzlich, wenn du dich klar absonderst, bist du ein Böser. Das ist aber egal, du bist halt ein Böser. Du musst letztendlich dich von deiner Gesinnung her so stählen, dass es klar ist, was du machst und klar ist, was du nicht machst, bevor die Erfechtung kommt. Wisst ihr, das ist das Problem. Das muss vorher klar sein. Da musst du vorher innerlich völlig stabil sein. Dann wird der Herr dich durchbringen. Dann wirst du das Wort bewahren. Da muss auch klar sein, du hältst dich das Wort. Du machst das nicht, was die Bibel nicht sagt. Du machst hier keine Kompromisse. Wisst ihr, wenn man dann sagt, ich mache die Hemmschwelle nieder. Das ist doch nicht schlimm. Damit kann ich ja die Leute, kann ich ihnen was Gutes tun und die erwartet das von mir. Ich muss sagen, ist völlig egal, was die Leute erwartet. Du musst dich stures Wort halten und wenn die Bibel was nicht hergibt, dann darfst du es nicht tun. Wisst ihr, ich habe es gelernt. Ich habe Krapphoff gelesen. Das ist ja dieses berühmte Buch über die Verfolgung in Russland. Ich sage es immer ganz ehrlich, die nicht registrierte Gemeinde, und darum war es für mich immer klar, Albstadt kann nur nicht registrierte Gemeinde sein, die waren so, die hatten Prinzipien. Für diese Prinzipien sind sie in den Gulag, das heißt das KZ der Russen, ins Gefängnis marschiert. Es war ja mal Johann Janssen hier und der hat es uns erzählt. Ich bin heute noch erschüttert, weil der Johann, dieser treue Bruder, was der alles erzählt hat. Und sei, das hat mich damals tief getroffen. Aber es ist einfach so, wenn man diese Grundprinzipien nicht hatte, sondern kleine Kompromisse hat, man hat sich beim Staat angemeldet, hat sich registrieren lassen, hat erlaubt, dass hier ein Beobachter drin saß, dass hier die Dinge waren. Am Schluss waren die registrierte Gemeinde natürlich nicht, Regel ohne Ausnahme, aber in der Regel so war das die Gemeinde, die nicht klar stand und die auch verführt wurde und die der Staat benutzt hat, um die Gemeinde zu verfolgen. Wisst ihr, da war es klar, die hatten eiserne Prinzipien. Nie lasse ich mich registrieren, nie verrate ich meine Geschwister, nie mache ich das, nie mache ich jenes. Wisst ihr, und das ist das, wo ich vor dem Herrn stehen muss und das ist die Endzeitbereitschaft, wo meine Gesinnung stählen lassen muss, Herr, Römer 12, lest Römer 12, 1 und 2 in aller Ruhe. Sag, Herr, wo musst du meine Gesinnung, meine Einstellung, wo musst du die stählen, dass ich, wenn die Endzeitverführung kommt, dass ich gelassen bleiben kann, dass ich nicht falsch reagiere, dass ich mich nicht diesem antichristlichen Geist ausliefere, dass ich auch keine Panik kriege, dass ich auch nicht links oder rechts übertreibe, sondern völlig normal bleibe. Was muss ich tun? Das ist wieder was, wo nur geht, wenn ich vor seinem Angesicht stehen bleibe. Das kann nur der Herr in mir persönlich wirken. Das kann ich nicht selber. Und jetzt kommt halt etwas, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, zum Schluss, Offenbarung 6. Er öffnet die Siegel. Er weiß, was kommt. Nur er weiß, wo meine Gesinnung gestellt werden muss. Ich weiß es doch nicht. Sie können nicht sagen, jetzt richte ich meine Prinzipien auf. Das wäre wieder menschlich. Ich muss das vorm Angesicht Jesu klären, sagen, Herr Jesus, wo muss ich mich hier stellen? Wo muss ich das Richtige tun? Hilf mir. Und in dem Vertrauen, dass er allein die Zukunft kennt, er allein kennt die Siegel, er weiß, wo ich gefährdet bin. Ich weiß es ja oft gar nicht. Dass er mich hier stellt und denkt an die Königin von Saba. Salomo, der ein Bild auf der Herr Jesus ist, hat der Königin von Saba jede Frage beantwortet. Jede. Und er wird jede Frage meines Lebens beantworten. Er wird jedes Rätsel bei mir und bei dir lösen. Er wird auch jeden Punkt des Herzens, wo gestellt werden muss, wo die Gesinnung, so wie es Römer 12 sagt, erneuert werden muss, so dass ich, wenn die Versuchung über mich kommt. Und die Bibel sagt, es kommt alles wie ein Fallstrick. Du kannst dich da nicht vorbereiten, indem du sagst, ja, ja, ich gucke jetzt, ob ich hier verführt werde oder hier. Es werden Dinge kommen, die kannst du nicht vorher berechnen. Da musst du was anderes haben. Da musst du praktisch eine übernatürliche Zubereitung haben vorher, dass du dem widerstehen kannst. Weil nur er weiß, was auf dich zukommt. Da nützt deine menschliche Vorbereitung nichts. Wenn das klar ist und wenn jemand wirklich glaubt, was in Offenbarung 3 über Philadelphia steht, dass er einen Schlüssel hat und wenn er zuschließt, kann niemand öffnen. Das heißt, die antichristlichen Kräfte können bei dir nicht eindringen, wenn er nicht das zulässt. Wenn er zuschließt, haben die keine Chance gegen dich. Aber wenn er aufschließt, dass du einen freien Weg hast, dann wird er dich auch entfliehen lassen können, wie es in Lukas 21, 36 steht. Er hat eine geöffnete Tür gegeben, obwohl ich eine kleine Kraft habe und weil ich vielleicht schwach bin. Aber er sagt, du hast mein Wort und meinen Namen bewahrt. Dass man den Namen Jesus bewahrt, dass man beim Herrn Jesus bleibt und dann auch die ganzen Verführungen durchschaut. Hier redet er von der Synagoge des Satans. Und das Wort vom standhaften Ausharren, dass das klar ist. Ich erwarte alles von ihm, alles durch ihn und mein ganzes Leben geht auf ihn hin. Er muss mich bewahren. Er muss mich innerlich von der Gesinnung her stählen. Er muss mich ausrichten. Er muss alles tun. Und dann wird diese Stunde der Versuchung, die jetzt begonnen hat, ohne Zweifel, auch die Dämonen sind ja losgelassen, der Schlund ist schon lange geöffnet, aber alle diese furchtbaren Dinge, diese Stunde der Versuchung, die über uns kommt, die wird er letztendlich zum Guten führen, und zwar aus einer ganz einfachen Sache heraus, weil er letztlich Mitleid mit unseren Schwachheiten hat, weil er ein vollkommenes Opfer geschaffen hat, weil sein Blut uns reinmacht von aller Sünde, weil er, so wie es in Johannes 2 steht, weiß, was in jedes Menschen Herz drin ist, weil er weiß, wo ich gefährdet bin, weil er weiß, wie er mich durchbringt, er weiß, wo ich gestellt werden muss. Und das ist die Quintessenz aus diesem ganzen Geschehen heute, dass mir klar ist, ich muss mich vor ihm so zubereiten lassen, von meiner Gesinnung her, dass ich in der Lage bin, sein Wort zu bewahren, das Harre auf ihn zu bewahren. Ich muss letztendlich kommen und sagen, ich habe eine kleine Kraft, ich kann gar nichts, mach du. Und muss das menschliche Denken wegwerfen. Wenn ich das mache, dann werde ich überleben. Dann wird letztendlich er verherrlicht und durch ihn der Vater im Himmel. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du siehst diese furchtbare Ungewissheit dieser Zeit, wo die Gefahr, dass wir Fehler machen, größer war denn je, wo die Gefahr ist, dass wir überrollt werden von diesen antichristlichen Kräften, dass wir alles falsch machen und dass wir die menschliche Philadelphia-Schiene verlassen und auf die Laodicea-Schiene geraten, dass das einfach passiert. Ich bitte dich einfach, erbarm dich uns. Wir möchten unsere Herzen zu dir erheben, so wie es in Römer 12 steht, und uns erneuern lassen in unserer Gesinnung. Dass der Vater im Himmel durch dich uns im Herzen so zubereiten kann, dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und durch dich auch der Vater verherrlicht wird und dass wir überwinden werden, so wie es Paulus schreibt, dass wir in dem allem, was jetzt auf uns zukommt, weit überwinden werden. Dann ist auch jede Angst weg, dann haben wir auch keine Panik, dann sind wir gelassen und dann wirst du triumphieren. Wir beten dich dafür an. Amen.